Wiener Melange. Jüdische Musik und jüdisches Kabarett in Wien heute. Ein musikalisches Feature von Anselm Weidner.
Warum ist Beethoven nach Wien gekommen? Es gibt keinen anderen Stadt der Welt, wo sie um 3 Uhr in der Früh in irgendeinem Kneipe vor betrunkenen Leuten plötzlich anfangen, Bach oder Bartok oder Beethoven oder ich weiß nicht, irgendetwas spielen. Und sie wissen nicht, also sie sind keine Musiker, diese Leute, die zuhören, aber sie werden alle still sein. Die spüren intuitiv, dass hier etwas geschieht, was toll und schön ist, und die hören zu. Und es gibt wirklich keinen anderen Stadt der Welt. Und ich übertreibe nicht, wenn ich ziemlich viele Städte schon in meinem Leben besucht habe und gespielt habe, aber es gibt wirklich nur in Wien.
Sagt Béla Koreni, Pianist, Entertainer und Betreiber der Broadway Piano Bar in der Wiener Altstadt. An den Wänden hängen Fotos von Leonard Bernstein, Michel Piccoli, Ute Lemper und Udo Jürgens, 4 der vielen Berühmtheiten, die hier zu Gast waren. Gerade spielt Béla mit Michael Kreutoro-Weißmann, einem aus Rumänien stammenden Cellisten, das erste Mal zusammen vom Blatt Gabriel Fauré's Après un rêve. Spät am Abend trudeln nach ihren Konzerten oft noch Musiker in der Broadway-Bar ein, um hier weiter zu musizieren. Hier trifft sich alles von Klassik bis Rap, was in der Wiener Musikszene und im Kabarett Rang und Namen hat.
Ich würde glauben, dass diese Wiener Stadt mit ihren Leuten, mit ihrer Geselligkeit, die sich auch im Laufe der Jahrzehnte natürlich so wie überall ein bisschen verhärtet hat, aber trotzdem sehr gut ist dafür und einen fruchtbaren Boden bietet, hier Kunst zu machen, inspiriert zu werden.
Unter Idalles Wiegele steht der chlorweiße Ziegele. Das Ziegele ist gefroren handeln. Das wird sein dein Beruf. Idalle wird als handeln. Schlaf, je Idale, schlaf.
Ortswechsel in die Berggasse in den 9. Bezirk mit seinen Bürgerpalästen. Eine Wiener Stadtführerin zeigt von der Berggasse unweit der Wohnung Sigmund Freuds über die Donau auf den 2. Bezirk, die Leopoldstadt, so genannt nach Kaiser Leopold I., der hier im 17. Jahrhundert in einem Pogrom das jüdische Ghetto verwüstete und die Juden zum 2. Mal aus Wien vertrieb. Spuren vergangenen jüdischen Lebens begegnet man in der Donaumetropole auf Schritt und Tritt.
Hier drüben gibt es den koscheren Bäcker, den koscheren Fleischer, den koscheren Einkaufsmarkt, auch in der Praterstraße. Und hier in diesem 2. Bezirk wohnten alle großen Persönlichkeiten. Angefangen von Arthur Schnitzer, der in der Praterstraße gewohnt hat zum Beispiel. In der Taborstraße hat schon der Schani Strauß Vater sein kleines Restaurant gehabt mit seinen Eltern. Schani Strauß war ja Vierteljud. Dann wohnte hier draußen natürlich auch sehr viele Musiker, wie zum Beispiel Schönberg unter anderem. Mahler hat unter anderem kurze Zeit im 2. Bezirk gewohnt. Und natürlich Sigmund Freud, der von der Heinestraße, von der Pfeffergasse rüberkommen konnte. Und natürlich ein Theodor Herzl hat im 2. Bezirk gewohnt.
Dann deutet die Stadtführerin auf dem jüdischen Friedhof hinter einem Altersheim im 9. Bezirk auf einen prächtigen steinernen Sarkophag.
Prinz Eugen hätte ja seine ganzen Gelder für diese Verteidigung gegen die Türken überhaupt nicht durchziehen können, hätte er nicht die Gelder des Oppenheimer und des Wertheimer gehabt. Das waren Millionen von Gulden, die man investierte, aber kein einziger Gulden wurde zurückgezahlt, weil der Kaiser nicht das Geld dafür hatte. Das heißt, der Oppenheimer ist bankrott gestorben 1713 und liegt begraben hier vorne in diesem schönen weißen Häuschen, das Sie da vorne sehen. Es wäre ja auch keine Karlskirche entstanden, kein Umbau von Schönbrunn und auch keine Nationalbibliothek, hätten nicht die Habsburger damals ihre Oberhoffaktoren gehabt, wie zum Beispiel die Michels, die Schletterer oder eben auch der von Karl dem VI. Angenommene Jude Diego d'Aquilar.
Europa wurde also letztlich durch die Juden vor den Türken gerettet und die höfische und bürgerliche Pracht Wiens wäre ohne die Juden undenkbar gewesen. Und wer erinnert sich daran, dass das Wien Mozarts, Haydns und Beethovens das einer neuerlichen jüdischen Blütezeit nach dem Toleranzpatent Josefs II. War? Ohne die vollständige Befreiung der Juden 1848 hätte es die KUK-Glanzperiode des Fin des Siècle nicht gegeben, das in Wien, wie wohl in keiner europäischen Stadt, als Zeitenwende empfunden wurde. Musikalisch war das die Zeit der sogenannten zweiten Wiener Klassik, mit großen Namen wie Gustav Mahler und später Arnold Schönberg, bedeutenden Interpreten wie Fritz Stern und lauter Musikern jüdischer Herkunft, wie die meisten Komponisten und Librettisten der Wiener Operette, Vorläufer dessen, was heute Musical heißt. Das Wien der Jahrhundertwende setzte bis zum Anschluss 1938 Weltmaßstäbe in der sogenannten E- wie in der U-Musik und beide Bereiche waren jüdische Domänen. Und heute? Manche sprechen von einer Renaissance jüdischer Musik in der österreichischen Hauptstadt. In der Broadway Bar im ersten Bezirk ist der Anteil jüdischer Musiker groß. Freilich. Fröhlich heißt Wiens Klezmergruppe Nummer 1 vor 17 Jahren von den Gebrüdern Roman und Toni Greenberg aus der Sowjetunion und dem Israeli Alon Kupert gegründet, fehlt sie mit ihrer jiddischen Volksmusik aus dem Städtel auf keinem jüdischen Fest in Wien. Sie trat auch bei den jüdischen Kulturtagen Berlin 1998 auf, die unter der Überschrift »Jüdisches Leben in Wien« standen.
Mit der Gefühl. Freilich soll sein, heute geht der Brüder, singt mit mir. Freilich soll sein, lass mir alle freilich sein. Freilich soll sein, freilich soll sein, bis in hellen Tag herein.
Warum leben eigentlich die Juden auf der ganzen Welt verstreut? Wahrscheinlich, damit sie einander besser aus dem Weg gehen können.
In keiner europäischen Metropole gab es vor dem Krieg so viele Juden wie in Wien. Und sie kamen größtenteils aus Osteuropa, Galizien, Rumänien, Russland. Wien bedeutete ähnlich wie einst Berlin für die armen Juden aus dem Osten Hoffnung, sozialen Aufstieg vom Städtel zur Stadt. Und Wien war in der Zeit des Kalten Krieges für jüdische Auswanderer aus der Sowjetunion wie die Greenbergs der Gruppe Freilich die erste Station im Westen, bevor sie weiterreisten, meist in die USA oder nach Israel.
Amul hebt uns zu fluchen und ist der Regen. Schreit der Rebbe zu der Chmare her auf diesem Wasser. Sinnen alle Chassidim trinken Reus, nur der Rebbe ist der Reus am Nasser. Chiribim, Chiribom, Chiribim, Bom, 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 Chiribim, Chiribom, Chiribim, Bom, 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 Chiribim, 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 Bom, Chiribim, 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 Bom, 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 Bom.
Vor zwei Jahren hatten wir ein Konzert in London. Am nächsten Tag waren wir durch den jüdischen Teil der Stadt spazieren gegangen und da passiert mir das Missgeschick, meine Uhr bleibt stehen. Ich suche natürlich also eine Uhrenwerkstätte oder ein Uhrengeschäft und sehe schon von Weitem ein riesiges Geschäft in der Auslage, eine ganz große Uhr. Ich gehe dort natürlich rein, guten Tag, steht dort, wie nicht anders zu erwarten war. Ajid, sage ich, Arabid, meine Uhr ist stehen geblieben, ihr könnt mir reparieren die Uhr. Sagt er, ich repariere keine Uhren, ich bin der Meul, ich beschneide die Buben in dieser Stadt. Sage ich, nein, entschuldigen Sie bitte, warum haben Sie dann diese riesige Uhr in der Auslage hängen? Nun, was schlagen Sie vor, soll ich aushängen in die Auslage?
Zusammen mit der jiddisch-fröhlichen, vitalen Klezmermusik kommen solche Witze an, in Wien, wie in Berlin oder in New York. Freilich, der Höhepunkt der Klezmer-Renaissance ist auch in der einstigen KUK-Metropole spürbar überschritten. Jetzt, nach dem Ende der Sowjetunion, ist die österreichische Hauptstadt die erste westliche Bühne für eine andere musikalische Melange.
عاشق شده یو عاشق شده یو من اسیریش کردی.
Da stehen sie, die Gebrüder Mehrow aus Bukhara, in ihren goldbrokatbestickten, samtenen Kaftan-ähnlichen Gewändern. Gefangene der Liebe heißt dieser Titel des Programms Ferne Klänge ganz nah, den der Sänger Gabriel Mehrow und sein Bruder Shlomo, der Nai-Flötist, kräftig unterstützt von Keyboard und Schlagzeug, in die Mikrofone schluchzen. Die Mehrows sind über Israel nach Wien gekommen.
Rafikhon Aziz, Dostoni Muhtaram. Imros Shabi Khursandi, Shabi Tantana.
Liebe Gäste, wir das Ensemble Mehrow begrüßen euch hier und heißen euch herzlich zu unserem Konzert willkommen. Auf Bukharisch, dem persischen Verband. Und auf Usbekisch, einer Turksprache.
Assalamu alaikum, aziz dostlar, aziz mehmonlar. Bugün biz siz uchun konzertimizni bag'ishlaymiz. Xush kelibsiz.
Das sind die Heimatsprachen der Mehrows. Neben Russisch, Hebräisch und Deutsch, seit sie in Wien sind. Dann tritt Sissi, eine Tänzerin, in bunten Schleiern auf und tanzt Lora Soren, den Tulpenblatttanz. Wie da das Keyboard zur Begleitung der Nai-Flöten Kantilen wimmert und elektronische Rhythmen wummern neben denen der kunstvoll geschlagenen Handtrommel und wie die Musiker Goldbrokat glitzernd orientalischen Glanz simulieren, das hat noch was vom spröden Charme einer Aufführung in einer Moskauer Nachtbar in realsozialistischen Zeiten. Bukharische Juden, wie die Mehrows, sind orthodoxe Juden. Für sie ist die Ankunft des Messias immer ganz nah.
Ich sage Ihnen ehrlich, die ganze Welt von jüdischen Nationalitäten, wir warten auf unsere Moschiach. Die Zeit, sagen allen, schon sehr, sehr nah. In Wien, in unserer Gemeinschaft, bukharischen Gemeinschaft, gibt es ein sehr, sehr gutes religiöses Zentrum, einen neuen Tempel gebaut dort seit 1993. Und heute, wenn Sie kommen am Schabbat und Sie sehen, wie viele Jugendliche kommen zum Gebet.
Anders als die meisten Juden in der ehemaligen Sowjetunion konnten die Bukharischen ihren Glauben praktizieren. Jetzt leben sie ihn zusammen mit 800 bukharischen Juden in Wien. Sie machen etwa ein Zehntel der jüdischen Gemeinde zu Wien aus. Thank you.
Wien hat nicht nur in der Musik, sondern überhaupt ein Doppelleben. Einerseits gehören wir zu Westeuropa, andererseits war Wien als Hauptstadt der Donaumonarchie immer auch ein Platz, wo der Einfluss aus dem Osten ziemlich groß war.
Und in Wien ist der jüdische Orient jetzt deutlich hörbar. Der Wiener Oberrabbiner Paul Chaim Eisenberg, selbst ein Sänger vor dem Herrn, vor allem jiddischer Lieder, zu der Frage, was ist eigentlich jüdische Musik in dieser Stadt mit ihrer, auch in der Musik von Gustav Mahler bis Georg Kreisler, so bedeutenden säkularen jüdischen Tradition.
Es ist oft so, dass jüdische Musiker Symphonien geschrieben haben. Und man kann sie sicherlich nicht unbedingt jüdische Musik bezeichnen. Aber gleichzeitig glauben wir, dass auch bei jüdischen Schriftstellern und Musikern die Tatsache, dass sie Juden sind, vielleicht ein bisschen doch mitgespielt hat in der Richtung, in der sie ihre Kunst dann ausführen. Und so haben wir bei solchen jüdischen Kulturwochen Musikabende, zum Teil auch mit klassischer Musik, aber auch natürlich typisch jüdische Musik. Und da gibt es wieder einen Streit. Da sagen manche, also in Wien soll man doch nicht die Musik der usbekischen Juden spielen oder der georgischen Juden spielen. Das macht einen schlechten Eindruck. Das wären die Juden nicht von hier, sondern irgendwelche zugewanderte Orientalen. Und auch da haben wir uns eigentlich geeinigt darauf, dass wir eigentlich nichts verbergen. Und es ist auch gar nicht untypisch, dass die jüdische Musik, egal woher sie stammt, von der Musik jener Region beeinflusst ist. Das heißt, die georgische jüdische Musik klingt ähnlich wie die georgische nicht-jüdische Musik. Und da merkt man schon, dass die Juden ja nicht vollkommen abgeschlossen von der Umwelt gelebt haben, sondern dass sie kulturell etwas auch aufgenommen haben, wahrscheinlich auch etwas gegeben haben. Und ich finde diese Vielfalt ganz schön.
Etz Chaim heißt dieser Gesang, der beim Zurückstellen der Torahrollen in den Torahschrein gesungen wird. Hier wird er vom Oberkantor Shmuel Barzilai mit dem Chor des Stadttempels in der Seitenstättengasse intoniert, in der einzigen von den Nazis verschonten 1824 bis 1826 errichteten Wiener Synagoge. In der Fassung von Salomon Sulzer, dem Komponisten kantoraler Gesänge des Wiener liberalen Judentums. Sulzer war mit Franz Schubert befreundet.
Kurz nach Gründung des Wiener Stadttempels ist Salomon Sulzer Oberkantor geworden in unserer Synagoge und ist, glaube ich, 50 Jahre lang geblieben. Salomon Sulzer selbst hat ja auch Einflüsse aus Osteuropa gehabt, hat aber durch seine Kompositionen und vor allem auch, dass er seine Musik für den Chor geschrieben hat, westeuropäische Einflüsse gehabt und kann man eigentlich als westeuropäischen Kantor sehen. Wie wir damit klarkommen, ist ganz einfach so, dass es während des Gottesdienstes gewisse Gebete gibt und gewisse feierliche Momente, wo wir uns an Sulzer halten. Und im Rest des Gottesdienstes wird eher die andere Tradition gepflegt. Und ich finde es eine ganz gute Mischung und es ist auch ganz typisch dafür, wie Wien eigentlich ist.
Nämlich diese Melange aus Ost und West, in der die osteuropäische Tradition jetzt wieder stärker hervortritt, wie in dem folgenden Abendgebet aus der polnischen Schule. Thank you. Georg Haber, der Direktor des Jüdischen Museums in Wien zur neuen Blüte sowohl jiddischer Volks- als auch synagogaler Musik.
Das hat mit dem geänderten Bewusstsein zu tun, das weltweit anzutreffen ist, das heißt sowohl in der Diaspora als auch in Israel, dass die Werte des Judentums vor der Staatsgründung, vor dem Zionismus, neben dem Zionismus wieder erkannt werden und wieder gewürdigt werden. Für Wien hat das die eine Konsequenz, einmal die vordergründig oberflächliche, gehabt, dass alles, was Folklore ist, also jiddische Lieder, chassidische Lieder, einen ungemeinen Boom erlebt hat, dass aber auch andere Bereiche der jüdischen Musik, wie etwa die kantorale Musik, Anerkennung gefunden hat und Interesse gefunden hat.
Man hat mich in den Ästen eines Baums gesucht, man suchte mich im Dunkeln und im Licht. Man sucht mich voller Strenge, tief im Wald und in der Menge, doch gefunden hat man mich nicht. Man hat mich in den Kurven eines Traums gesucht, wovon man sich sonst nicht sehr viel verspricht. Man fragte Denunzianten und Onkeln und Tanten, doch gefunden hat man mich nicht. Ich habe nichts getan und nichts verbrochen. Vielleicht ist gerade das mein größter Fluch. Ich habe nichts gesehen und nichts gesprochen. Man sucht mich, weil ich selber etwas such. Man hätte mich einmal fast auf offener See erwischt. Der Häscher sah mir lachend ins Gesicht. Sein Lachen wurde breiter, doch dann ging er weiter und gefunden hat er mich nicht. Dabei suche ich doch nur nach ein paar Kindern. Die gingen durch ein unbekanntes Tor. Ich möchte auch einen Bäckerladen plündern. Ich suche nur, was ich bereits verlor. Ich suche nur die Gassen statt der Gossen. Die Worte auf den Schildern waren aus Gold. Die Türen waren geöffnet statt geschlossen. Ich suche es und finde es und halte es und binde es und lege es euch zu Füßen, wenn ihr wollt. Deswegen schickt man täglich neue Leute aus. Die bringen mich, wenn möglich, vor Gericht. Sie suchen mich mit Kerzen im eigenen Herzen. Doch gefunden hat man mich nicht.
Von ihrem Vater Georg Kreisler singt Sandra Kreisler das Lied »Auf der Flucht« und aus der Tradition der großen, allesamt jüdischen Chansonniers kommen die meisten Lieder dieser Wiener Chansonsängerin.
Das sind nun mal einfach die besten. Und ich verweigere ja die Tauben vergiften und zwei alte Tanten tanzen Tango und den Musikkritiker und diese Geschichten, das mache ich nicht. Ich versuche, die Sachen zu machen, die unbekannter sind. Ich sehe mich auch nicht... Ich glaube, auch der Kreisler sieht sich nicht in der Tradition irgendwie des jüdischen Liedermachers, sondern das ist einfach das literarische Chanson und ich brenne für das literarische Chanson. Und in der Tradition sehe ich mich noch eher und das schließt aber viel eher an das französische Chanson an, als an die ganzen jiddischen Tänze und lustigen Lieder.
Vieles heute, so bin ich auch jetzt aus mancherlei zusammengesetzt. Es macht uns das Geschick zu einem Mosaik. Mein überaus geschrumpfter Besitz ist bestenfalls ein trauriger Witz. Und mach ich Inventar, dann wird mir eines klar. Mein Hut ist aus Zürich, mein Rock aus Paris, nur mein Lied ist aus Wien. Das Hemd aus Antwerpen, zerschlissen und mies, doch mein Lied, dieses Lied ist aus Wien. Aus Warschau, da stammt eine Liebesaffäre, und mein Unglück, das kam einst aus Braunau daher. Alles ist von dort und von da, teils von fern, teils von nah, nur mein Lied. Dieses Lied ist aus Wien. In meinem Heim, da sitz ich oft stumm und gram in alten Sachen herum. Das alles scheint mir heut aus einer anderen Zeit. An jedem Stück, ob alt oder neu, ist schrecklich viel Erinnerung dabei. Und lächelnd denk ich mir, wenn ich Revue passier. Der Pfandschein aus Brüssel, der Ausweis aus Bern, nur mein Lied ist aus Wien. Das Rheuma aus London hatte mich gar nicht gern, doch mein Lied, dieses Lied ist aus Wien. Aus Marseille ein Pullover, gestrickt von Charlotte. Aus Berlin ist der Pass mit dem scheußlichen J. Ohne dieses J und den Pass gäb's ka Plag und ka Fret. So schön wär das Lied, aber spüren dann's es nicht. Doch wurscht, was für Blödsinn im Pass drinnen steht. Mein Lied, dieses Lied ist aus Wien.
Die Wiener Sängerin wehrt sich dagegen, ihre Musik jüdisch zu nennen. Aber in ihren Liedern geht es immer wieder um jüdische Themen. Warum singt sie zum Beispiel Mein Lied ist aus Wien?
Vielleicht, weil ich den Gerhard Bronner gern mag und weil es eine schöne Melodie ist und weil es sehr gut ankommt und weil es sehr viel erzählt. Und zwar hat das der Peter Herz in der Emigration geschrieben als Gedicht, als etwas längeres Gedicht. Und vor ungefähr 10 Jahren hat es der Gerhard Bronner in die Finger gekriegt und hat es ein bisschen bearbeitet und hat es vertont. Also es ist ein bisschen ein Griff von der Emigrationszeit zur heutigen Zeit. Und für mich sagt es sehr viel aus über dieses Gefühl, was man in der Emigration haben kann.
Man redet ganz harmlos. Und was hat man davon? Glauben Sie mir, verehrte Anwesende, es gibt keine harmlose Konversation. Gibt es nicht, glauben Sie mir. Ich sage, der Herr Kisch isst heute Mittag Fisch. Man glaubt, das sollte harmlos sein, da plötzlich kommt der Kohn herein und sagt, wie, was, der Kisch isst heute Mittag Fisch? Der schuldet mir doch das und das, was frisst der Fisch? Das kostet doch was, bei sowas seh ich rot. Was frisst denn nicht der Brot? Drauf sagt zu ihm der Stern, Sie, Herr Kohn, das hab ich gern. Denn Sie, Herr Kohn, Sie schulden mir 3000 Schilling oder 4. Und gestern hab ich Sie gesehen beim Mittagessen, das war schön. Der Tisch hat sich gebogen, Sie stopften sich den Morgen. Drauf sagt der Kohn, ein starkes Stück, Sie kriegen schon Ihr Geld zurück. Doch erstens hab ich Kinder, mein Vater ist ein Blinder. Meine Tochter hat einen Busenfreund, den wünsch ich nicht, mein ärgsten Feind. Und außerdem der Kisch, da schauen Sie auf dem Wisch, was der mir schuldet, ganz genau. Und mittags frisst der Kabeljau. Drauf sagt zu ihm der Stein, nun lass das Streiten sein. Der Kisch ist schließlich auch ein Jud, der seine Zores haben tut. Drauf sagt zu ihm der Stern, Sie, Herr Stein, das hab ich gern. Sie kümmern sich um Ihre Sache und nicht um das, was ich hier mach. Der Kohn ist mir was schuldig und ich bin nix geduldig. Jetzt mischt sich noch der Feind in diesen Streit hinein und gibt dem Stern 2 Watschen jetzt, so stark, dass der sich niedersetzt. Drauf schreit ihn an der Perl, Herr Fein, Sie blöder Kerl, der Stern ist doch mein Schwiegersohn und außerdem mein Kompagnon. Drauf sagt zu ihm der Sieß, Sie, was schreien Sie wie am Spieß? Sie sind doch selbst ein mieser Hund, der Blau sagt, halten Sie den Mund, der Goldbaum sagt, ich klag Sie, der Schwarz ruft rasch ein Taxi, der Rosenblatt ist längst nicht da, der Grün ist einer Ohnmacht da, der Blau schlägt auf dem Opfer lang, der Pollack spuckt den Meier an, der Goldschmidt sagt zu Mandelschmidt, ich kündig den Vertrag hiermit. Nur ist das nicht so blöd? Jetzt wissen Sie, warum ich nix red.
Dieser berühmte Witz, warum müssen Sie immer mit einer Gegenfrage antworten, warum soll ich nicht mit einer Gegenfrage antworten, ist eine sehr klassische Geschichte, weil man wird von klein auf damit konfrontiert, dass man über alles diskutieren kann und dass man alles in Frage stellen kann. Wenn man sich eine neue Ausgabe vom Talmud kauft, hat man die ersten 3 Zentimeter oben auf der Seite sind der Talmud und die restlichen 7 Zentimeter sind die verschiedenen Kommentare über die Jahrhunderte, wo die Rabbiner miteinander über die Jahrhunderte hinweg Diskussionen geführt haben. Irgendjemand hat erwidert auf was irgendein Rabbiner 150 Jahre vorher gesagt hat und dazwischen kam auch noch, es ist sehr verwirrend und sehr schön. Und dieses Wortding, diese Diskussion, auch sehr viel der Gerechtigkeitssinn und der Wunsch irgendwie, das, was man heute das Sozialdemokratische nennt, also dieses, es muss den Leuten gut gehen und man muss den Leuten helfen, das ist etwas sehr klassisch Jüdisches. In der jüdischen Religion wird einem immer gesagt, man muss andere Menschen, andere Religionen nicht nur einfach gewähren lassen, sondern man muss auch alles dazu tun, damit sie ihre Religion und ihren Glauben ausüben können. Bei allen Festen wird immer ein leeres Gedeck aufgedeckt und man muss einen Armen von draußen hereinholen. Das ist etwas, das zieht sich wirklich durchs kollektive Unterbewusstsein. Das Wort und die Gerechtigkeit und die Unterstützung von Schwächeren und die Diskussion. Und das ist das, was in diesen ganzen Chansons sehr stark drinnen ist. Und das ist das Jüdische daran, ohne dass ich deswegen jiddeln muss.
In diesem Geiste und weniger jiddelnd, manchmal eher deftig, wienerisch, ging es oft auch auf den jüdischen Kulturtagen 98 in Berlin zu.
Sagen Sie, liebste Frau Reis, wie kommt man eigentlich so dir nichts, mir nichts nach Rom?
Ich habe bei einem Schüttelreimpreisausschreiben den ersten Preis gewonnen.
Bei was?
Bei einem Schüttelreimpreisausschreiben.
Was ist das?
Sie wissen nicht, was ein Schüttelreim ist?
Nein.
dann geben Sie mir ein Wort.
Ich hab keins.
Denken Sie an Ihren Sohn. Was wäre denn sein sehnlichster Wunsch?
Ein braunes Lederjackel. Ja.
Heutzutage will jeder Lackel schon ein braunes Lederjackel.
Das ist cool. Deswegen hat man sie nach Rom geschickt?
Nein, nein, nicht deswegen. Das war ein anderer, passen Sie auf. Ich staune, dass Gottes Schöpferkraft auf Erden so viel Kröpf erschafft.
Und das braucht man dort?
Nein.
Na, weswegen hat man sie dann hingeschickt?
Weil der erste Preis der Zeitung, die das Preisausschreiben veranstaltet hat, eine Romreise war.
Na ja, so schwer kann das ja nicht sein.
Na, probieren Sie es. Was?
Na, schieben Sie.
Was soll ich schieben?
Ein Wörtchen rüber.
Bilderrahmen.
Sie sagen zu mir Bilderrahmen?
Ich sage zu Ihnen Bilderrahmen.
Sie sagen zu mir Bilderrahmen. Jetzt hier.
Jetzt
Sie sagen
hier.
Bilderrahmen. Na, hören Sie zu. Meine Frau kauft einen Bilderrahmen und sagt zu mir, du Rilderbame. Hören Sie, das ist ein absoluter Blödsinn. Damit schickt man mich nicht einmal nach Brunn am Gebirge.
Das geht auch nicht mit jedem Wort. Ich werde Ihnen eins sagen, dass Sie schütteln können.
Ja, bitte.
Herdplatte.
Herdplatte? Herdplatte.
Na, was ist? Schütteln Sie.
Na, Herdplatte.
Nein, nicht Sie sollen sich schütteln, das Wort sollen Sie schütteln.
Na, entschuldigen Sie, wenn ich mich schüttele, schüttelt sich doch mein Wort automatisch mit, das weiß doch jedes Kind.
Passen Sie auf. Das Kind, das so geplärrt hatte, saß auf einer heißen Herdplatte.
Wo fahren Sie mit dem hin?
Bela Coreni und Petra von Motet aus einer der berühmten Doppelkonferenzen der Kabarettisten Fritz Grünbaum und Karl Farkas.
Es gibt über 200 Anekdoten von meinem Onkel Jože. Die werde ich Ihnen jetzt alle der Reihe nach erzählen. Also, fangen wir an. Einmal war ich eingeladen bei meinem Chef, den Kohn. Schließlich will ich weiterkommen, no, Sie wissen schon. Der Moskowitz war auch bei uns, nur meinem Chef zu lieb, weil der hat in Norditalien einen Großbetrieb. Plötzlich kommt der Onkel Jože bei der Tür herein, sagt zu meinem Chef sofort, was, Sie sind da, Sie Schwein? Dreht sich dann zu Moskowitz und sagt zu ihm ganz glatt, Sie, sind Sie nicht der Moskowitz, der Steuerschulden hat? Beide sprangen auf und wurden blass, liefen aus dem Haus und das war das. Ich sag, Onkel Jože, was soll das? Darauf sagt er, du, ich weiß auch nicht genau. Und am nächsten Tage setzte mich mein Chef zwar vor die Tür, ich kriegte auch so bald nicht einen anderen Posten drauf und machte aus Verzweiflung einen Gurkenladen auf. Mein Chef ging bald drauf pleite, wie das schon damals war. Der Moskowitz ist eingesperrt und sitzt schon 7 Jahre. Nur mein Geschäft geht glänzend, ich verdiene und ich floriere. Und schuld ist Onkel Jože und der kann nichts dafür. Also, wie gesagt, 200 Anekdoten, jetzt habe ich noch 199.
Mit Nummer 197 aus dem Karl-Farkas-Programm hört der Wiener Sänger und Kabarettist Georg Markus dann doch auf, um gleich noch zu erzählen.
Es liegt mir fern, auf die Fabrik zu schimpfen, für die ich tätig bin. Ich habe es ja selbst nicht besser getan. Ich war selber mal Unternehmer, habe ja ein eigenes Kabarett gehabt. Nur bin ich 3 Tage vor der Eröffnung draufgekommen, dass ich keinen Conferencier habe. Da habe ich mir gedacht, das ist kein Malheur. Ich sitze hier an der Quelle. Ich nehme mir den Georg Markus, das ist ein vornehmer, geistreicher Künstler, hübscher Mensch, wie Sie sehen, ist er auch. Habe ich mir gedacht, den hole ich mir. Nur war es mir angesichts der persönlichen Beziehungen, die zwischen mir und mir herrschen, peinlich, mir da vielleicht im mündlichen Verkehr eine Abfuhr zu holen. Also habe ich mir eine Karte geschrieben. Da habe ich mir geschrieben, mein lieber Markus, wie es mir bekannt sein dürfte, eröffne ich in den nächsten Tagen ein eigenes Kabarett und möchte mich gerne darüber mit mir unterhalten. Wenn es mir also genehm ist, bitte ich mich morgen zwischen 2 und 3 Uhr in meiner Wohnung zu besuchen. Mit den herzlichsten Grüßen, mein sehr ergebener Georg Markus. Na, ich bekomme also die Karte, lese sie durch, vorsichtig, misstrauisch. Ich kenne mich doch. Ja, das heißt. Und denk mir, was habe ich da wieder für eine Schiebung mit mir vor? Aber vor Neugierde getrieben gehe ich richtig am nächsten Tag in meine Wohnung, klopfe an, eine Stimme, die ich sofort als die meine erkenne, ruft herein. Ich trete also ein, richtig sitze ich hinten am Schreibtisch, springe aber sofort auf und komme auf mich zu mit ausgebreiteten Armen. Ich war ja so zuckersüß, aber ich war reserviert. Und ich sage zu mir, grüß mich Gott. Mich auch, wie geht es mir? Danke, gut. Und mir? Auch gut. Will ich vielleicht Platz nehmen, eine Zigarette rauchen? Haben wir uns gemeinsam hingesetzt, zusammen eine Zigarette geraucht und kein Wort miteinander geredet. Endlich sage ich zu mir, ich hätte eine Idee. Wie wäre es, wenn ich in meinem Kabarett als Conferencier aufträte? Sage ich, naja, ist eine reine Geldfrage, bitte mir einen Vorschlag zu machen. Na, da habe ich mir eine Summe genannt, da hätten Sie mich sehen sollen, gerade dass ich mir nicht an die Gurgel gesprungen bin. Also hinaus bei der Tür, die Stiegen hinunter, aber unten angekommen habe ich mir gedacht, irgendwie bin ich ja doch auf mich angewiesen. Ein besseres Angebot habe ich nicht. Also ich gehe wieder zurück hinauf in meine Wohnung, trete ein, gehe auf mich zu und sage zu mir in kalter Empörung, pass ich auf. Ich habe mich entschlossen, mein entehrendes Angebot anzunehmen, aber auf das eine mache ich mich aufmerksam. Segen werde ich keinen haben an dem Geld, das ich mir da am eigenen Leib heruntergerissen habe. Ich wünsche mir, dass ich mitsamt meinem ganzen Kabarett pleite gehen möge. Was soll ich Ihnen viel erzählen? Mein Wunsch ist mir damals in Erfüllung gegangen.
Der ungarische Pianist und Entertainer Béla Koreni erinnert sich.
Ich bin 1956 als 10-Jähriger nach Österreich geflüchtet, beim Ungarn-Revolution. Und damals war vertreten noch durch Georg Kreisler natürlich, Gerhard Bronner, Karl Farkas, das waren die großen jüdischen Kabarettisten in Wien, eine sehr große Szene noch, die aber schon mit Nicht-Juden arbeiten mussten auch, weil die vielen Juden nicht mehr da waren. Dann ist auch mit dem jüdischen Kabarett, der ja eigentlich seine Wurzeln ja im Judentum hat, in diese wunderbare Komik und Humor des Überlebens, die eigentlich immer fast an existenzielle Aufgabe grenzt und da noch einen Humor entwickeln können, das ist, glaube ich, sehr jüdisch. Und es ist nicht von ungefähr, dass in Ungarn, in Tschechei, in Berlin und Wien natürlich überall die besten, auch in Amerika, wie man weiß, die besten Kabarettisten immer die Juden waren.
Alle drei konnten sich vor den Nazi-Häschern retten. Karl Farkas lebt allerdings nicht mehr, Georg Kreisler ist in die Schweiz emigriert, Gerhard Bronner alt geworden und tritt nur noch selten auf. Heute gibt es praktisch kein jüdisches Kabarett in Wien mehr. Jüdischen Humor findet man am ehesten noch in dem einen oder anderen Chanson von Sandra Kreisler. Aber in Deutschland trifft sie mit den Teilen ihres Programms, in denen sie im Kaftan mit Schläfenlocken in der Figur des orthodoxen Bocher auftritt, immer wieder auf Unverständnis.
Die Deutschen können über diese Sachen nicht lachen, weil sie das Gefühl haben, dass alles, was man ihnen seit jeher eingetrichtert hat, also gerade die zweite Generation, es hat gesagt, Juden sind geldgierig und Juden sind, ich weiß nicht, Sexmonster und Juden streiten die ganze Zeit und dann gibt es plötzlich jüdische Lieder, die sich über genau das lustig machen. Da kann man doch nicht lachen, da muss man doch ernst sein. Dann macht sie sich auch noch über die Chassiden lustig und hat auch noch Schläfenlocken. Das ist doch todernst, das kann man doch nicht machen. Bei uns in Wien lachen alle. Ich merke immer mehr, dass der Wiener Humor, was auch relativ logisch ist aufgrund der Geschichte, viel ähnlicher ist dem jüdischen als der deutsche Humor. Und dass daher die Grenzen einfach viel fließender sind. Es sind auch viel mehr jüdische Worte im Wienerischen eingeflochten. Das ist klar, es war ja das ganze Bildungsbürgertum in Wien, war nur jüdisch. Das heißt, alles, was irgendwie mit dem Wort zu tun hatte, kam eigentlich aus einem jüdischen Kopf. Und natürlich das Balkaneske, Wien ist sehr balkanesk. Und das ist alles eine Art von Humor.
Neben der Wiederbelebung alter Traditionen entwickelt sich in den letzten Jahren in Wien eine neue jüdische musikalische Welt, die viel mit der israelischen Vielvölkerwelt zu tun hat.
Ha-Musika-Nishmati, Be-Zehu-Akoa, She-Echziruti-Elei, Ha-Musika-Nishmati, Be-Zehu-Akoa, She-Echziruti-Elei, Israel geboren und bin eine Sabre und bin dann mit 6 nach Österreich gekommen, weil meine Mutter eigentlich Wienerin ist, polnischer Abstammung, mein Vater ist marokkanischer Abstammung. Und ich kann eigentlich urwienerisch reden, ja. Und ich kann auch, ich hab zwei Haare, mein Zeigel, das steht am Chrom. Also ich kann auch Wiener Lieder singen. Aber wenn Sie mich anschauen, dann werden Sie sehen, dass ich ganz einfach ein dunkler Typ bin. Ich bin ganz einfach ein marokkanischer Abstammung. Und ich habe sehr lange gebraucht, in Österreich mich irgendwie selbst wohlzufühlen. Ja? Und jetzt war das Wiener Herz da, das ich als Kind irgendwie erlebt habe, aber trotzdem meine Roots. Ich bin Israelin auch, genauso. Und jetzt spreche ich ja Hochdeutsch, aber wenn ich normal mit Ihnen rede, dann hör mich an wie eine Wienerin. Aber wenn ich meine Lieder singe, dann spricht meine Muttersprache zu mir. Und das, was ich in meinem Herzen trage. Und das ist mein Land, wo ich geboren bin. Und das ist Israel.
Shlomit Butbuls Musik ist wie eine Reise durch die Kulturen ihrer Herkunft. Israelische Melange. Von der Schwierigkeit des Umgangs mit den Wurzeln in einer von immer mehr musikalischen Kulturen beeinflussten Gesellschaft. Wurzeln, die Shlomit bei ihren Auftritten vor Israelis nicht verleugnen kann.
Bashana Haba'a, das heißt im nächsten Jahr, das ist ein wirkliches Volkslied, das wir umarrangiert haben. Die wollen das so hören, wie sie das von dort kennen. Und ich kann das aber nicht bringen, weil ich bin dort nur bis zu einem gewissen Zeitpunkt aufgewachsen. Ich habe was anderes daraus gemacht. Ich habe die Worte genommen und die Melodie und das hat mir irrsinniges Gefühl gegeben und mir Wärme geschenkt. Aber ich muss daraus das machen, wo mich zum Beispiel halt Wien geprägt hat, also Mitteleuropa.
Und geprägt hat sie nicht zuletzt ihre Mutter, die landesweit bekannte Jazz-Gitti, die Wiens berühmten Jazzkeller Porgy & Bess betrieb.
Ich habe Musical, Operette und Chanson studiert. Also ich habe wirklich gelernt, eine Operette zu singen. Im weißen Rössel am Wolfgangsee, da steht das Glück vor der Tür. Also das habe ich auch schon gespielt. Es sind so viele Einflüsse auf mich zugekommen, mein ganzes Leben, dass ich versuche, das zu vereinbaren. Und ich finde das ganz einfach schön, wenn sich die Kulturen so vermischen. Ja, und das ist die Melange.
Thank you.
Eine andere jüdische Wiener Jazzerin mit großer Karriere, Timna Brauer, greift in ihrer Musik oft auf ihre jemenitische Herkunft großmütterlicherseits zurück, wie hier in einem Lied aus dem 17. Jahrhundert, Sei Yonah, des Dichters Rabbi Ben Zacharia Halevi aus dem Jemen. Hier tritt sie in der Formation Ensemble Timna Brauer und Elias Meri auf. Fünf Musiker aus fünf Weltgegenden, aus Österreich, Israel, Trinidad, Russland und Buryatien, unweit der Mongolei. Allen Ensemblemitgliedern, die da aus aller Welt nach Wien gekommen sind, sind die spirituellen Traditionen ihrer Musik wichtig, wie in dem folgenden osteuropäisch-chassidischen Lied Cha Ben Yakir Li, mein lieber Sohn Ephraim. Timna Brauer und Shlomit Butbul gehören wie viele junge jüdische Musiker zu einer neuen Musikergeneration, die viel mit Israel zu tun hat und die der Pianist und Entertainer Bela Koreni in Wien heranwachsen sieht.
Ich glaube, nirgendwo auf der ganzen Welt gibt es so viele Nationalitäten jetzt vom Herstamm her wie in Israel. Und wenn die das alles nur halbwegs aufsaugen, muss eine multikulturelle Musik daraus entstehen, die noch wirklich nie da war. Und das tun sie auch. Und die sind sehr gut ausgebildet, also wissen ganz genau, was die tun. Und ihre Feeling eben von diesem Vielvölkerstaat nehmen sie in Musik mit. Es ist nicht zu vergleichen mit anderen eben Jazzmusikern, die jetzt Joe McLaughlin mit Sitar spielen, Ravi Shankar oder so. Das ist nicht zu vergleichen, weil da treffen zwei Kulturen aufeinander und die machen ein Konzert. Man zeigt zwei Musikrichtungen, während hier 15 Musikrichtungen in einem Trio vereinigen und die machen aber ihre eigene Musik daraus. Das finde ich sehr sensationell und einzigartig.
Die Gruppe Acoustic Drive Orchestra besteht aus 5 Mitgliedern und jedes Mitglied kommt aus einem eigenen Land und die Musik, die wir machen, ist auf jeden Fall jüdische Musik, weil sehr viele Wurzeln der jüdischen Musik benutzen wir in den, unseren Kompositionen, aber sie sind alles eigene Kompositionen. Und zwar ausschließlich von unserem Bandleader Shani Ben Kanar komponiert und getextet auch. Und die Arrangements stammen von der ganzen Band. Das, was Sie jetzt übrigens hören, ist Lech Lecha.
Ja.
Gebot hören.
Der Geiger des Acoustic Drive Orchestra, Aljoscha Biss, ist aus Moskau nach Wien gekommen. Der Akkordeonspieler kommt aus Krakau, der Schlagzeuger aus Brasilien und der Bassgitarre ein Kubaner. Und der Sänger und Bandleader, in der Nähe der mongolischen Grenze geboren und in St. Petersburg aufgewachsen, war später Schüler einer Torah-Schule in Israel.
Der brasilianische Schlagzeuger bringt natürlich seinen Samba-Rhythmus. Der Kubaner bringt seine Salsa und so weiter und so weiter. Der Pole bringt mit seinem Akkordeon seine wunderschönen Polonaise und so weiter Feeling. Dadurch entsteht eine ganz neue, ganz interessante, ganz bunte Mischung, mit der wir hoffentlich das neue Millennium ganz neu eröffnen werden. Das, was uns vorher immer gestört hat, dass Musiker, die jüdische Musik gemacht haben, ein bisschen das Gefühl des Abgekapseltseins vermittelt haben. Wir sind da unter uns und machen für uns diese Musik. Oi, 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 oi. Und wenn es jemand gefällt, gut. Aber wir machen das für uns. Wir machen das nicht für uns. Wir gehen zu den Leuten und wir sind ein Teil von der ganzen großen Welt. Und wir wünschen uns diese Buntheit und diese Offenheit auch für die ganze Welt der Musik.
Die Wünsche des Geigers vom Acoustic Drive Orchestra in Ehren, aber leicht verjazzed jüdische Musik macht noch nicht die eigene, ganz neue, einzigartige Musik aus, die der Broadway-Barbesitzer Bela Koreni gerade beschworen hat. Und diese Band wird in Wien als Aufbruch zu neuen Ufern in der jüdischen Musik gefeiert. Wahrscheinlich hat Sandra Kreisler doch recht.
Neue jüdische Musik gibt es eigentlich nicht. Es ist nur eine Wiederholung der alten Traditionen. Man darf auch nicht vergessen, dass in Wien jetzt 6.000 Juden leben. Davon sind gut die Hälfte Zugereiste aus Russland, die erstmal die Sprache lernen müssen, die einen Job finden müssen, die nicht nur gegen den Antisemitismus kämpfen müssen, sondern auch noch gegen die ganz normale Ausländerfeindlichkeit und die gar keine Zeit haben, wahnsinnig künstlerisch zu arbeiten. Also im Moment ist es ein Herunterbeten der alten Traditionen letztendlich.
Da ist die Musik moderner, die das in Wien und Israel ansässige, inzwischen weit über die Grenzen Österreichs und Israels bekannte Amber-Trio spielt. Dessen Cellist Michael Kretoru-Weismann war am Anfang mit Foray und Improvisation auf Rumänisch und Zigeunerweisen zu hören.
Viele jüdische Komponisten, die Exilkomponisten, kamen aus Wien oder waren in Wien und in Wien studiert, weil vor dem Zweiten Weltkrieg die sozusagen zweite Wiener Schule hier war und das war wirklich ein Zentrum für neue Musik. Mit israelischer zeitgenössischer Musik, das ist interessant. Ich weiß nicht warum, aber wir finden viel neugierig für diese Musik.
Erste und zweite Wiener Klassik und israelische zeitgenössische Trio-Musik. Das sind unsere drei Standbeine, erklärt der Geiger des Amber-Trios Uri Dror. Hier spielen sie das Finale quasi una Fantasia von Joachim Stutschewski. In der Ukraine geboren, vor dem Ersten Weltkrieg Mitglied des Jenaer Streichquartetts, das damals zu den in Europa angesehensten Kammermusikformationen gehörte, Cellist und Komponist bis 1938 in Wien. Das Amber-Trio hat ihn, wie so manchen jüdischen Musiker, der in Wien so aufregenden 20er und 30er Jahre praktisch wiederentdeckt. einer, der lange vor Timna Brauer jemenitische Melodien in seiner Musik verarbeitete und immer darauf bedacht war, nicht in populistische Folklore abzugleiten. In Israel wie in Wien zeichnet sich jetzt eine Entwicklung ab, so der Geiger des Amba-Trios, für die Joachim Stoczewski als Avantgardist gelten kann.
Jüdische Musik und jüdisches Kabarett in Wien heute. Ein musikalisches Feature von Anselm Weidner. Ton und Schnitt Klaus Hoeneß und Renate Tiffert. Regie Stefan Hilsbecher.